Nachdem ihr Camille genommen worden war, wollte Lucille nicht mehr leben. Auch der Anblick des kleinen Horace, der mit ausgestreckten Ärmchen auf sie zugelaufen kam, konnte sie mit dem Leben nicht mehr versöhnen. Sie kümmerte sich nicht um ihn. Sie konnte es nicht. Sie weinte nur mehr. Sie kümmerte sich auch nicht mehr um mich. Sie wollte niemandem mehr etwas Gutes tun. Sie wollte nicht mehr leben. Mamo an, drängte sie, Paris zu verlassen. Die Familie hatte ein Haus in der Bretagne. Dort könne sie Ruhe finden. Sie solle wieder Gedichte schreiben. Das habe ihr doch so viel Freude bereitet. Ein langes Leben liege vor ihr. Sie redete auf Lucille ein, aber Lucille hörte ihr nicht mehr zu. Ich sah nach Horace, damit er sich nicht allein fühlte. In der Nacht legte ich mich zu ihm und flüsterte ihm mit der Stimme seines Vaters Katzenmärchen ins Ohr oder unzusammenhängende Sätze, aber auf den Inhalt kam es ja nicht an, nur auf die Stimme kam es an. Horace lachte und weinte und sagte »Papa, Papa« und drückte seinen Lockenkopf zwischen meine Pfoten und ich hielt ihn warm und schnurrte ihn in den Schlaf. Ich war in Versuchung, auch zu Lucille mit Camilles Stimme zu sprechen. Aber inzwischen hatte ich einiges über die Beschaffenheit eurer Seelen gelernt, nämlich dass ein Mensch ab einem gewissen Lebensalter durch zu großes Unglück oder auch durch zu großes Glück oder wenn das, was eure Wissenschaft über die Welt sagt, plötzlich nicht mehr gilt, den Verstand verlieren kann und daraufhin nicht mehr in der Lage ist, die einfachsten Dinge zu verrichten und in Gewahrsam genommen werden muss, das heißt, in eines der Irrenhäuser gesperrt wird, die sich damals von einem Kerker nur dadurch unterschieden, dass der Aufenthalt in letzterem meist sehr kurz war und durch die Guillotine beendet wurde, während die Qualen in ersteren bis an das natürliche Lebensende andauerten, was im Fall einer jungen Frau wie Lucille eine sehr, sehr lange Zeit hätte sein können. Wenn ich zu ihr spräche, dachte ich, würden Glück, Unglück und Unwissenschaftlichkeit in eins fallen. Das Glück, Camille zu hören, das Unglück, nicht ihn, sondern nur einen Kater zu sehen und die Surrealität, weil sich weder das eine noch das andere mit wissenschaftlicher Methode erklären ließe. Das wäre gewiss zu viel für sie gewesen. Also beherrschte ich mich, nahm ihre Tränen in mein Fell auf, wenn sie mich trug, aus Gewohnheit trug, ohne Aufmerksamkeit. »Hast du etwas gegessen?« fragte Maman an. »Ja«, sagte Lucille. »Was hast du gegessen?« »Ich weiß es nicht mehr.« »Iss eine Feige.« »Später.« »Trink ein Glas Wein. Es wird dich beleben.« »Später, Maman.« »Wann ist später?« »Ich weiß nicht.« »Was hast du vor, Lucille?« »Ich muss raus. Ich krieg keine Luft.« »Geh nicht nach draußen. Die Geheimpolizei bewacht das Haus.« »Ich muss.« »Wohin gehst du, Lucille?« »Ich will nur gehen. Ich begleite dich. Ich will nicht.« Wenige Tage nachdem Camille, Danton, Hérault de Seychelles und die anderen hingerichtet worden waren, wurde Lucille verhaftet. Sie hatte mitten auf der Place de la Révolution ausgerufen, »Es lebe der König!« Sie wurde wie ihr Mann enthauptet. Das Urteil war von Robespierre und Saint-Just unterschrieben. Die ganze bunte Sinnenwelt der Revolution mit all ihren Reizen, ihren Liedern, ihrer Ausgelassenheit, ihrer Lebensfreude, hatten diese beiden Gerechten zu einem Grabhügel zusammengerückt. Diesmal hockte ich nicht unter dem Blutgerüst. Mamo An nahm Horace zu sich. Sie zogen in die Bretagne. Lucilles Vater starb in Verzweiflung über den Tod seiner Tochter. Ich wurde vergessen. Horace hatte sich nach mir umgedreht. »Matou«, hatte er gesagt, leise, »Atterchen«, mehr nicht, an der Hand von Mamo an. »Adieu«, rief ich den Wänden zu und verließ das Haus in der Rue de l'Ancienne Comédie.